Keine Panik, wir liefern euch auch heute die Sportthemen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben. Wie immer frei Haus, zwar nicht bei bester Stimme, aber frei Haus.
Ja, ein bisschen Panik habe ich ja schon, dass die Stimme jetzt gleich noch versagt. Gut, das ist vielleicht ist es so eine männliche Stimme am frühen Morgen, aber nee, du bist erkältet.
Ja, aber es ist kein Corona, du kannst unbesorgt sein, also der Test war negativ.
Also keine Panik am National Panic Day in den USA.
Nein, wir sind wie immer ganz ruhig, sachlich und natürlich auch nüchtern. Ich meine, gut, was willst du morgens um 7.07 Uhr auch erwarten? Also wenn wir da nicht nüchtern wären, das wäre schlimm. Ja. Also wir schauen gleich mal ganz... Selbstverständlich.
Ja,
wir schauen gleich ganz nüchtern auf die, die gestern nicht gefastet haben, die Bayern nämlich, die haben nicht gefastet in der Champions League.
Ja, und wir berichten von der Panik, die der BVB haben könnte, weil Karim Adeyemi vielleicht doch nicht kommt.
Und in Peking, da haben alle Panik, dass Chinas Paralympics-Team Klassifizierungsdoping betreibt. Ja, und Armand Duplantis, der hat auch nicht den Panic-Button gedrückt.
Nee, sondern im 50. Versuch einen neuen Weltrekord aufgestellt und lechzt nun nach mehr. Guten Morgen, Zustand jetzt, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED, mit mir, mit Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Mit einem Schützenfest hat sich der FC Bayern für das magere 1:1 im Hinspiel rehabilitiert und ist durch einen 7:1 Rückspielsieg gegen Salzburg klar und souverän ins Viertelfinale der Champions League eingezogen.
3 Lewandowski-Tore, 12., 21. und 23. Minute, also ein lupenreiner Hattrick in Rekordgeschwindigkeit. Nee, er kann es noch schneller, aber das war trotzdem schon recht schnell. Die haben am Ende das manifestiert, dass die Bayern natürlich die bessere Mannschaft waren. Haben aber auch übertüncht, ne, dass auch noch Sand im Getriebe, vor allen Dingen in der Anfangsphase war. Unnötige Fehlpässe, da waren die Abstände zwischen den Ketten und auch zwischen den Spielern einfach zu groß. Und dann auch die üblichen Probleme in der Defensive gegen die österreichische Pressingmaschine. Die fielen auch wieder ins Auge, aber die blieben diesmal ohne Folgen. Die Bayern, die ließen sich davon dann auch nicht aus dem Konzept bringen, dass die Konter dann mal durchgingen. Stand ja auch Neuer im Tor, da konnte ja nicht viel anbrennen. Gnabry, Müller gleich zweimal und Sané, die haben dann auch den Deckel drauf gemacht. Aber als die dann noch getroffen haben, da war dank des Hattricks von Lewandowski der Widerstand der Salzburger ja eh schon gebrochen.
Ja, man kann schon so sagen, die Bayern cruisten ins Viertelfinale, weil sie auch nach der hohen Führung nicht zurückgeschaltet haben. Zwischendrin mal ganz kurz, da gab es dann auch ein paar Einwechslungen, aber dann haben sie sich dann doch wieder berappelt und haben weiter auf noch höheren Sieg gespielt. Insgesamt muss man auch immer, muss sogar du auch als kritischer Zeitgenosse, also immer als kritischer Zeitgenosse zugeben, also trotz der anfänglichen Probleme, die du da gesehen hast, wobei das erste Tor in der ersten Minute durch Lewandowski schon hätte fallen können. Das war um Längen besser als in den ganzen Spielzeiten davor. Jetzt waren sie halt genau wieder da, wo sie sein müssen. Nämlich, wenn es drauf ankommt, sind die Bayern da. Zum Glück in diesem Fall. Hätte ja auch anders ausgehen können. Man weiß es nicht.
Das stimmt, da gebe ich dir natürlich auch recht. Vor allem auch die Einbindung von Lewandowski, die wurde mal wieder im Vergleich zu den letzten Spielen verbessert. Das hatte Nagelsmann ja auch gefordert, wurde auch umgesetzt. Auch wenn man sagen muss, 2 der 3 Tore von Lewandowski waren natürlich auch 11 Meter, aber er war komplett im Spiel. Das kann man definitiv so festhalten. Aber jetzt muss ich doch nochmal den Zeigefinger heben. Das obligatorische Gegentor, das haben die Bayern ja trotzdem dann noch kassiert. Nach einem Konter, zwar in der Phase, als sie sowieso zurückgeschaltet hatten, gedanklich nicht mehr ganz dabei waren, aber das darfst du eigentlich auch nicht machen. Das Zweikampfverhalten hat da nicht gepasst. Gestern war es natürlich egal, aber gegen bessere Gegner, da werden solche Nachlässigkeiten, auch wie die in der Anfangsphase, dann eben doch mal bestraft. Und so ein Gegentor kann dann unter Umständen schon recht teuer werden. Was man auch sagen muss, zu null können die Bayern offenbar Stand jetzt nicht mehr. Das ist nicht mehr drin, aber beim 7:1 ist das natürlich Klagen auf hohem Niveau. Aber die Bayern, die wollen ja die Champions League gewinnen. Das ist ja ihr Ziel. Und ich finde, daran muss man sie dann auch messen und dann entsprechend sowas auch kritisieren dürfen.
Ja, was man allerdings auch sagen muss, dass wenn sie ein Tor fangen, also zumindest in diesem Spiel, dann auch eine echte Bude, ne? Das war auch ein echter, strammer, schöner Schuss. Also den hat man ihnen dann beim 5:1 dann eben fast schon auch gegönnt, weil es wirklich auch ein gut gespieltes Tor war. Aber sie sind jetzt im Viertelfinale, das ist für die Bayern natürlich wichtig. Und da steht auch der FC Liverpool. Die Klopp-Elf verlor zu Hause zwar mit 0:1 gegen Inter Mailand, sie haben aber in Mailand 2:0 gewonnen und damit sind auch die weiter.
Stand jetzt aktuell.
Bleiben wir aber nochmal beim Thema Salzburg im weiteren Sinne.
Ja, dass Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg im Sommer nach Dortmund wechseln wird, das gilt ja eigentlich schon als quasi fix. Pit Gottschalk ist davon im Feverpitch-Podcast ausgegangen, das habt ihr da auch rausgearbeitet. Mhm. Und als Niklas Süle neulich ihm zugerufen hat, wir sehen uns dann im Sommer beim Trainingsauftakt, war eigentlich der letzte Zweifel weg. Aber so ganz fix scheint das dann alles jetzt doch noch nicht zu sein.
Nee, zumindest nicht, wenn das stimmt, was man den Ruhrnachrichten entnehmen kann. Die Verhandlungen zwischen Salzburg und Dortmund, die sollen stocken. Ja, denn die Ablösesumme, die scheint den Dortmundern Stand jetzt noch viel zu hoch sein.
Na, was ruft Salzburg dann auf?
Die sollen ungefähr so 42,5 Millionen Euro haben wollen, denn man muss ja auch sagen, der Vertrag von Adeyemi in Salzburg, der läuft ja noch bis 2024 und er kann ja auch viele Tore vorweisen, auch wenn er jetzt gestern gegen Bayern nicht getroffen hat, da auch eher blass blieb in dem Spiel, aber 15 Tore in 21 Ligaspielen in Österreich hat er ja zumindest mal auf der Habenseite. Er hat einen guten Torabschluss, ist schnell, er ist unbekümmert, hat Spielwitz und er ist ja mit 20 auch noch recht jung und vor allem natürlich auch begehrt. Da kann man dann ja auch mal einen entsprechenden Preis aufrufen, wenn die Nachfrage groß ist. Er gilt als einer der begehrtesten Jungprofis Europas und da will Salzburg dann natürlich ein bisschen was für haben, zumal sie ja auch nicht die volle Ablöse Summe kassieren würden, sondern ja noch 22,5% auch noch an Unterhaching weitergeben müssten. Die würden sich dann auch freuen.
Da, selbstverständlich, das wäre für die schon ein kleiner Geldsegen. Also nix ist fix, aber ein Wechsel von Adeyemi zum BVB würde schon Sinn ergeben. Dort könnte er nämlich in die Fußstapfen des, wie wir wissen, abwanderungswilligen Erling Haaland treten. Der war im Januar 2020 ebenfalls aus Salzburg nach Dortmund gewechselt.
Top und Flop.
Top des Tages ist Dart-Weltmeister Peter Wright, denn der steht erstmals in seiner Karriere an der Spitze der Darts-Weltrangliste, dank seines Achtelfinaleinzugs bei den UK Open. Wright ist die elfte Nummer 1 im Ranking der PDC.
Und Flop des Tages ist die ATP, denn die sollte ihren Umgang mit den Fehltritten ihrer Stars vielleicht mal ein bisschen überdenken, denn man fragt sich schon, was die Profis noch anstellen müssen, um endlich mal wirklich auch zur Rechenschaft gezogen zu werden. Der Russe Daniel Medvedev, der war ja bei den Australian Open ausgerastet, hatte einen Schiri als dumm beschimpft, kam letztlich davon und auch Alexander Zverev bekam nach seiner Schiri-Attacke mit dem Schläger ja so ein bisschen was auf die Finger, also eine Bewährungsstrafe und auch eine kleine Geldstrafe, die ihn jetzt nicht groß jucken dürfte. Aber spätestens nach dieser Attacke, die er da gezeigt hat, wäre doch jetzt eigentlich der richtige Moment für die ATP gewesen, einfach mal zu sagen, nee, stopp Leute, einfach das Stoppschild mal hochzuhalten und zu sagen, bis hierher und nicht weiter, jetzt gibt's richtig Ärger.
Stand jetzt aktuell.
Erinnert euch, am Montag hatten wir schon mal über die Erfolge der chinesischen Paralympics-Teams gesprochen, über die Gründe von deren Leistungsexplosion und wir haben uns Gedanken gemacht, da wolltest du das Thema Doping ja nicht direkt so ansprechen, aber offensichtlich müssen wir es jetzt dann doch nachholen, oder?
Scheint leider so, wobei es bei den aktuellen Vorwürfen gegen Chinas Team ja nicht um leistungssteigernde Substanzen geht, sondern um sogenanntes Klassifizierungsdoping. Bei den Paralympics ist die Klassifizierung der Sportlerinnen und Sportler ja sowieso immer ein Problemfeld, aber in Peking hat sich die ganze Lage jetzt nochmal verschärft, weil offenbar die Einstufung der Chinesen doch größere Fragen aufwirft.
Also wir müssen dieses mit der Klassifizierung, das müssen wir nochmal ganz kurz erklären. Die Sportlerinnen und Sportler werden bei den Paralympischen Spielen gemäß ihrer Behinderung klassifiziert und in Startklassen eingeteilt. Es muss ja eine Vergleichbarkeit bestehen zwischen den einzelnen sportlichen Leistungen.
Genau, und der Vorwurf an China lautet jetzt, dass diese Vergleichbarkeit eben nicht besteht, weil chinesische Athletinnen und Athleten einfach falsch eingestuft worden sind. Der ZDF-Experte Matthias Berg, der ist ja selbst elffacher Paralympicsieger, der nennt das eben Klassifizierungsdoping und erklärt es, wie ich finde, durchaus plausibel. Er sagt, wenn ein weniger Behinderter zu einem Mehrbehinderten in die Klasse kommt, dann hat der Mehrbehinderte keine Chance mehr. Und das sei in Peking deutlich zu sehen, in ganz vielen Sportarten. Das sagt übrigens nicht nur Berg, das sagen ganz viele Experten, die das da genau beobachten.
Also nun muss man auch sagen, dass so eine Einstufung natürlich nie ganz fair sein kann, denn Behinderung ist nicht gleich Behinderung. Also das wirkt sich ja insgesamt auch sehr, sehr individuell aus. Und zum Beispiel Teillähmungen haben ja auch ganz unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, wo sie eben genau sitzen.
Auch das stimmt. Aber in Peking, da soll es gerade jetzt sehr unfair sogar zugehen. Und das Hauptproblem soll sein, dass die Athleten eben weit vor den Spielen eingestuft werden und dass Nachuntersuchungen vor Ort gar nicht mehr vorgesehen sind. Da ist nicht mal mehr ein Klassifizierer vor Ort. Und das hat auch der skinordische Bundestrainer Ralf Rombach beim SID bestätigt. Er hat nämlich gesagt, gegen manche Neulinge aus China, da sehen jahrelange Weltklasseathleten plötzlich wie Schulbuben aus. Sein Vorwurf, der dann natürlich ein ganz anderes Licht auch auf diese chinesische Medaillenflut werfen würde.
Heute in der Sportgeschichte.
2 Jahre ist es jetzt schon her, dass das erste große Tennisturnier wegen der aufkommenden Corona-Pandemie hatte abgesagt werden müssen.
Das war das Turnier in Indian Wells. Sogenannte 5. Grand Slam war das. Am 9. März 2020 musste Turnierdirektor Tommy Haas diese Entscheidung verkünden. Wir sind sehr enttäuscht, aber Gesundheit und Sicherheit haben höchste Priorität.
Und damit hatte Corona 2020 dann auch die Tennistour endgültig erreicht und sollte sie auch wie das gesamte Leben ja bis heute nicht wieder richtig verlassen.
Ja, das hatte damals natürlich noch keiner geahnt und auch nicht ahnen können, welche Ausmaße das Ganze annehmen würde. Die Tennisbosse hatten erstmal gedacht, sie könnten 6 Wochen Pause machen und das wär's dann, aber das war es eben nicht.
Nee, daraus wurden dann ein paar Monate, sogar Wimbledon fiel ja dann erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg komplett aus und erst Anfang August flogen dann beim WTA-Turnier in Palermo wieder Bälle über das Netz, es folgten dann die US Open und dann ja noch die in den Herbst verschobenen French Open.
Ja, und auch in diesem Jahr wirkt sich das Virus weiter auch auf den Tennissport aus, die Australian Open konnten ja auch erst mit 3-wöchiger Verspätung stattfinden.
Stand jetzt aktuell.
Nicht zu früh und auch nicht zu spät war dagegen Armand Duplantis, der Stabhochspringer, vorgestern in Belgrad.
Mit 6,19 Meter stellte er eine neue Bestmarke auf, einen neuen Weltrekord im dritten Versuch und danach war er extrem erleichtert.
Ja, das kann man verstehen. 2 Jahre hat er schließlich vergebens diese Höhe immer wieder versucht und ist immer wieder gescheitert. Das kann schon auch frustrierend sein, ne?
Aber jetzt ist er offenbar auf den Geschmack gekommen und hat dann noch nachgeschoben, da wird noch viel kommen.
Nicht ganz 2 Wochen, da will er sich wieder versuchen, wieder in Belgrad, dann an den 6,20 Meter und das ist ja die Hallen-WM dann, die er meint, vom 18. bis 20. März findet sie statt, eben in der serbischen Hauptstadt. Übrigens, ja, also genau da, wo er jetzt auch den Weltrekord aufgestellt hat, da würde er den natürlich gerne nochmal weiter verbessern.
Scheint ein gutes Pflaster zu sein. Wie schätzt du das ein? Kann er da nochmal was draufpacken?
Ja, so zuzutrauen ist ihm das auf jeden Fall nicht, vielleicht jetzt sofort, obwohl man weiß es nicht. Also er hat jetzt 50 Anläufe gebraucht für die Steigerung von 6,18 auf 6,19. Das heißt jetzt aber nicht, dass er wieder 50 für die nächste Höhe brauchen muss. Also so ein Erfolg setzt ja dann auch Kräfte frei, ne? Und er hat jetzt 3 Indoor-Weltrekorde aufgestellt, gilt jetzt ja schon als Erbe von Sergej Bubka. Der hat natürlich in seiner langen Karriere noch ganz viel mehr aufgestellt, aber da will Duplantis auch erstmal hin, ist ja auch noch relativ jung und relativ ausbaufähig dann vielleicht sogar noch und er ist in extrem guter Form. Problem ist eben nur, dass er am Ende in diesen Sphären springt, wo die Konkurrenz einfach nicht mehr mit kann. Die sind meist vorher schon längst ausgeschieden. Er springt da dann einen Wettkampf nur noch gegen sich selbst und eben gegen die Höhe. Aber es ist kein Konkurrent da, der ihn so ein bisschen pushen könnte. Bubka hatte da ja zumindest mal so ein paar, die dann annähernd bei ihm da in die gleichen Sphären kommen konnten. Bei Duplantis, da sieht das im Moment ziemlich mager aus. Und das könnte vielleicht ein kleiner Nachteil sein, aber ich glaube, auch das wird ihn letztlich nicht daran hindern, dass er sich doch noch weiter verbessern wird.
Ja, und wohl auch nicht abhalten vom Hallen-WM-Titel, vom Outdoor-WM-Titel in Eugene und den EM-Titel dann in München.
Ja, den will er natürlich auch gerne holen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Aber das ist alles Zukunftsmusik. Bleiben wir mal beim Sporttag heute. Da stehen neben den Paralympics natürlich wieder jede Menge Fußballspiele auf dem Tagesprogramm. PSG zum Beispiel tritt zum Achtelfinalrückspiel der Champions League bei Real an. Mit Hoffnungsträger Kylian Mbappé, obwohl der noch eine Fußblessur hat, aber er steht zumindest im Kader und er war ja im Hinspiel der entscheidende Mann, der hatte nämlich da in der Nachspielzeit den 1:0 Erfolg von PSG klargemacht.
Leichter als für PSG oder Real wird's für Manchester City. Die gehen parallel um 21 Uhr mit einem 5:0 Vorsprung in das zweite Duell mit Sporting Lissabon. Und auch Europa League gibt es heute Abend. Eintracht Frankfurt will im Hinspiel bei Betis Sevilla den Grundstein zum Einzug dann auch ins Viertelfinale legen.
Und dann vielleicht auch den Grundstein legen, um dann irgendwann wieder ins Finale zu kommen. Und das findet ja auch dann in Sevilla statt. Also da würde sich so ein Kreis schließen. Aber das wird keine einfache Aufgabe. Die Hürde bei Betis, immerhin Fünfter der spanischen Tabelle, das ist schon nicht so ganz einfach zu schaffen. 18:45 geht's da los. Und ob sie drüber kommen über die Hürde, auch das verrät euch natürlich ganz aktuell das Sportradio Deutschland im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ja, und morgen ab 7:07 Uhr sind wir hoffentlich dann wieder für euch da. Malte, ich zähle auf dich. Ich hoffe, das wird dann mit der Stimme wird's nicht noch schlimmer. Ansonsten flüstern wir ein bisschen, okay?
Machen wir.
Dann hat er auch so ein bisschen was, passt zur Uhrzeit, ja? Also, 7:07 Uhr, morgen mit dem Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Genau, Sport für die Ohren, rund um die Uhr mit sexy Stimme. Hallo. Einfach mal durchklicken. Bis morgen, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.